Gnadenlose Abrechnung in der Financial Times. Deutschland kann sich den 1,35 Billionen Wohlfahrtsstaat nicht mehr leisten. Es sind richtig schockierende Graphen, die hier dargestellt werden in dem Artikel. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Es ist wirklich haarsträubend zu sehen, was aus unserem geliebten Deutschland geworden ist. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens an diesem Freitagabend. Ich weiß, es ist ein ernstes Thema, aber es muss eben auf jeden Fall thematisiert werden. Ne? Vor allem, weil ja jetzt die ganze Zeit das Thema Sozialreformen und so weiter hier thematisiert wird. Und der Hinweis in der Financial Times, ding, 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 lieber Herr Merz, schauen Sie sich mal an, was in Großbritannien und in Frankreich passiert. Versuche, die Sozialausgaben in anderen Teilen Europas drastisch zu kürzen, erwiesen sich als politisch heikel. In Großbritannien musste Sir Keir Starmer seine Pläne zur Eindämmung der explodierenden Sozialausgaben zurücknehmen. In Frankreich trug der heftige Widerstand gegen die Rentenreform zum Sturz der Regierung bei. Das Gleiche könnte uns in Deutschland blühen, da wir eine Koalition haben zwischen CDU und SPD und die SPD keine tatsächlichen Reformen machen wird. Wir hören immer mehr von diesen Politikern, Deutschland hat in den letzten Jahren den Sozialstaat kaputt gespart. Doch diese Graphen und diese Zahlen lügen nicht. Schaut es euch einfach mal an. Ne? Public Social Spending als Anteil des BIPs, also die Sozialabgaben, sind von 1960 unter 20% des BIPs auf jetzt über 30% Anteil gestiegen. Nichts mit kaputt gespart. Es sind aber vor allem eine Sache, die immer mehr und mehr kosten. Hier sehen wir auch, ne, Deutschland weit über dem OECD-Durchschnitt, was Sozialabgaben angeht. Und die spannende Frage, wohin fließt eigentlich dieses ganze Geld? Das ist ja das, was viele Leute sich die ganze Zeit immer fragen. So, hä, wohin geht das alles? Nun, es sind vor allem, wenn du die Staatsquote immer weiter und weiter aufbläst, wenn du mehr Staatssekretäre ständig einstellst, neue Ministerien, wenn du immer mehr Verwaltung hast, immer mehr im Arbeitsamt alleine an sich, die Verwaltung von dem ganzen Bürgergeld, das verschlingt ja auch alles Unsummen. Ne? Und all diese ganzen Leute wollen natürlich was, wenn sie irgendwann nicht mehr arbeiten? Pensionen. Und genau das ist der Löwenanteil, schaut mal hier, Anteil, ne, an eben den ganzen Sozialausgaben. Pensionen machen den Löwenanteil mittlerweile aus. Ne? Und der Rest, Healthcare und dann die Kinder und so weiter, kriegen nicht wirklich mehr viel. Ne? Das ist genau das Problem, was in Deutschland aktuell ist. Wir haben eine Situation geschaffen, die einer Zeitbombe gleicht, weil wir immer mehr und mehr Leute haben, die eben von diesem System, wo nicht genug eingezahlt wird, profitieren und profitieren wollen und gleichzeitig der demografische Wandel Folgendes bedeutet, dass wir immer weniger junge Menschen in Deutschland haben und immer mehr ältere Menschen. Ja. Das ist die aktuelle Situation und dann muss eben dieses Renten- und Sozialsystem natürlich ständig auch noch aus Steuermitteln bezuschusst werden. Und wisst ihr, was eine der spannendsten Grafiken hier ist, die die Financial Times geteilt hat? Das finde ich richtig, richtig krass. Es geht nämlich noch weiter. Und zwar, schaut mal hier, die Armutsrate im Vergleich zu dem, was ausgegeben wird. Hier sehen wir nämlich tatsächlich als glasklaren Beweis, wie ineffizient der Staat geworden ist in Deutschland. Weil, schaut mal, obwohl wir so viel ausgeben, viel mehr als der Durchschnitt hier des BIPs wird aufgebraucht für Sozialausgaben, sind wir trotzdem aber über dem Durchschnitt, was die Armutsrate angeht. Versteht ihr, was der Graph aussagt? Als Vergleich, Deutschland hier, ne, hohe Sozialausgaben, aber trotzdem mehr Leute über der normalen Armutsrate. Irland beispielsweise gibt viel weniger aus und hat trotzdem eine niedrigere Armutsrate. Das ist das, was dieser Graph hier aussagt. Und das geht noch weiter. Es geht noch weiter. Reform des Bürgergelds soll anstehen. Schaut euch mal diese Reform an, was seit 2010 passiert ist. Ihr habt hier in hellblau den Anteil der Deutschen, ne? Dann habt ihr in dunkelblau EU-Bürger, dann habt ihr Leute aus der Ukraine, dann habt ihr keine europäischen Asylanträge und andere, ne? Und dieser Anteil wächst und wächst und wächst. Er macht schon bald 50% aus. Und insgesamt, wie ihr seht, die Kosten sind rapide gestiegen. Ja? Und dann hebt die Financial Times hervor, ein nicht berufstätiges Paar mit zwei Kindern im Alter von 5 und 14 Jahren 2.754 Euro im Monat beanspruchen. Nur 660 Euro weniger als der Betrag, den sie verdienen würden, wenn ein Elternteil eine Vollzeitbeschäftigung zum Mindestlohn annehmen würde. Die Arbeitsanreize sind einfach nicht mehr da. Und die letzte Grafik, die auch noch hier sehr spannend ist, und zwar die Arbeitskosten, ne, steigen immer mehr, ohne dass quasi die Löhne mitsteigen. Ne? Schaut mal hier, indexiert auf 100 und dann gezeigt, die Arbeitskosten insgesamt der Arbeitgeber, ne, im Verhältnis zu den Löhnen in Blau, erstmal noch ziemlich parallel. Und jetzt seit 2022 haben wir folgendes Phänomen, dass die Löhne sich nach unten abgekoppelt haben beim nominalen Wachstum und die Arbeitskosten viel schneller wachsen noch. Und das bedeutet natürlich noch viel weniger Produktivitätswachstum, weil weniger Output. Ja, das ist das große, große Problem, vor dem wir stehen. Und ich habe noch was anderes mitgebracht. Und zwar diese Grafik hier. Alle Leute, die aus diesem, nennen wir es nicht Schneeballsystem, nennen wir es aus diesem katastrophalen System ihr eigenen Wohlstand weiter aufbauen wollen und anfangen zu investieren. Ne? Es gibt seit vielen, vielen Jahren hier diese Videos, die ich mache. Und viele Leute, die aus dem politischen Interesse auch angefangen haben, an der Börse zu investieren, wo ich immer sage, der erste Schritt ist ein ETF, zum Beispiel auf einen großen Weltindex, wo eben die gesamte Weltwirtschaft profitiert. Weil schaut mal diesen Chart an, der sieht schon besser aus. Year-to-Date-Performance, ne, von dem ETF, den ich hier immer auch erwähne, der Vanguard All World, der hat dieses Jahr wieder 17% Rendite erzielt. Das heißt, du hast am Anfang des Jahres 100 Euro investiert beispielsweise, hast du jetzt 17 Euro Rendite. Die meisten, die regelmäßig immer wieder investieren, machen dadurch halt langfristig eine richtig, richtig gute Altersvorsorge. Und das ist die Art und Weise, wie das funktioniert. Doch was sagt uns eigentlich dieser ETF genau aus? Und da habe ich nämlich was richtig Spannendes mal für euch gefunden, was ich euch gleich noch zeigen will. Aber zunächst noch der Hinweis, falls ihr bis jetzt immer noch nicht angefangen habt zu investieren, kann ich euch nur raten, kümmert euch um eure eigenen Finanzen. Es ist noch lange hin bis 2029 und einer möglichen Neuwahl und einem echten Politikwechsel, wo irgendwann mal die Leute anfangen, solche Konzepte wie in Schweden oder in Norwegen zu adaptieren. Kümmert euch um euch selbst. Ich habe hier unten drunter eine Verlinkung, eine Empfehlung zu Freedom 24 und der Name ist Programm. Dort kannst du dir ein kostenloses Aktienkonto einrichten und kannst anfangen, für dich, für deine Familie Aktien zu kaufen, ETFs zu kaufen, zu günstigen Konditionen an internationalen Börsen und somit selbst für dich vorzusorgen. Und dieser ETF, wenn wir den mal aufschlüsseln, den ich gerade erwähnt habe, das ist nicht einfach nur so ein Hokuspokus, wie die Linken und so weiter uns immer weiß machen wollen, sondern das ist halt tatsächliche Partizipation an der Weltwirtschaft. Ihr seht jetzt hier beispielsweise die einzelnen Sektoren, die enthalten sind, ne, die größten 10 Aktien. Ihr seid tatsächlich auch Eigentümer an diesen Aktien, wenn ihr so einen ETF-Anteil kauft. Und zwar egal, ob für 100 Euro oder für 1000 Euro, es ist proportional immer derselbe Anteil, ne? Und wir sehen jetzt hier die ganzen verschiedenen Branchen, die abgedeckt werden. Technologie, Finanzwerte, Konsumwerte. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht eingehen, sondern ich will auf Folgendes eingehen, den Länderanteil. Hier sehen wir nämlich, dass mittlerweile Deutschland nur noch 2% Anteil an dieser Weltwirtschaft hat. Das bedeutet, dieser Index drückt immer Folgendes aus und je nachdem entwickelt sich auch der ETF, ja, ohne dass man überhaupt was tun muss. Wächst ein Land extrem stark wie die USA in den letzten 20, 30 Jahren, wird automatisch der Anteil der ganzen Aktien in diesem Index und somit im ETF angepasst nach und nach, ohne dass ich als Anleger irgendwas tun muss. Das geschieht durch den ETF-Anbieter. Und deswegen sieht man jetzt beispielsweise auch, dass unter den 10 größten Aktien in diesem Index, ne, fast nur amerikanische Aktien sind. Nvidia, Amerika, Microsoft, Amerika, Apple, Amerika, Alphabet, Amazon, Meta, alle Amerika, Broadcom, Amerika, Tesla, Taiwan, Berkshire, Hathaway. Taiwan Semiconductor ist das einzige, ne, Unternehmen aus Taiwan, was nicht aus den USA ist. So. Und das war aber nicht immer so. Wenn wir jetzt zum Beispiel 10, 20, 30 Jahre zurückgehen, dann sehen wir, der deutsche Anteil, ne, der war auch mal, hier sehen wir es, bei 3%. Der war auch sogar mal bei 4%. Das heißt, das ist schon um jetzt seit 1987, ist quasi die Bedeutung der deutschen Volkswirtschaft für die gesamte Weltwirtschaft um 33% zurückgegangen. Ne? Daran sieht man quasi diese ganze Katastrophe, die die Financial Times hier in diesen Graphen einfach darstellt. Ne? Ja, und da kommen die jetzt immer wieder dann mit den Ausreden von wegen, ja, geht ja bei uns nicht, weil irgendwas, jetzt habe ich neulich schon wieder irgendwas gelesen, ne? Und zwar in Deutschland, haltet euch fest, hat jetzt der Stern hier rausgefunden, wahrscheinlich nach den neuesten Tagebuchenthüllungen, Deutschland erhitzt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Ne? Das ist jetzt deren Behauptung. Also wir in Deutschland, wir können das irgendwie alles immer nicht so umsetzen wie in anderen Ländern, weil es erhitzt sich halt einfach viel schneller oder da ist halt die Situation so. Komischerweise habe ich mal recherchiert, ja, und habe gesehen, dass es in Afrika komischerweise auch sehr viel schneller warm wird als in allen anderen Ländern der Welt und Kontinenten und in Australien übrigens auch, ja. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass die ganze Welt schneller wärmer wird als die ganze Welt. Und daran sehen wir immer, das sind alles halt immer nur Ausreden, die wir haben in Deutschland. Und wir haben in Deutschland eben auch keine gute Aktienkultur, wo man das in der Schule lernt oder wo man das irgendwie auf der Arbeit lernt oder so. Deswegen muss man es sich selbst beibringen. Einige Konzerne und einige Unternehmen haben noch so Aktienmitarbeiterprogramme. Die sind ganz gut, wo man dann als Mitarbeiter bei Daimler und so weiter halt vergünstigt Aktien bekommt. Da würde ich auch immer sagen, es ist ein guter Einstieg, aber man sollte auch nicht sehr viel seines Vermögens in den Unternehmen investiert haben, wo man selbst auch arbeitet, weil es dann ein Doppelrisiko ist, wenn du dort eben beispielsweise irgendwann mal die Stelle verlierst, ne, oder das Unternehmen pleite geht, dann ist der Job weg, Einkommen weg und gleichzeitig ein Großteil des Vermögens, der in diesen Aktien war, weg. Deswegen ist eben umso mehr besser, eine Diversifikation über so einen ETF zu erzielen. Und somit schönes Wochenende, Leute. Wie gesagt, ihr seht, ne, Problemanalyse, erkennen, was ist das Problem und dann aber nicht frustriert den Laptop in die Ecke schmeißen, sondern dann anfangen zu handeln und proaktiv aus diesen Problemen seine eigene Lösung erarbeiten. Das ist die Strategie für die Zukunft.